Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich. Herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Am 23. Mai feiert das Grundgesetz seinen 75. Geburtstag. Und weil am Montag davor Feiertag ist und Andruck pausiert, möchten wir Ihnen heute schon lesenswerte Bücher rund um die deutsche Verfassung vorstellen. Es geht um lernende Gesetzgebung, die Freiheit des Einzelnen, das Leben in der Gemeinschaft und auch darum, wie man diese Zusammenhänge jungen Lesenden näher bringen kann. Der Historiker Friedrich Kiesling und der Völkerrechtler Christoph Safferling beschäftigen sich in ihrem Buch Der Streitfall zum Beispiel mit der Frage, wie die Demokratie überhaupt nach Deutschland kam und wie das Grundgesetz heute auch neu gedacht werden muss. Die Juristen Nora Markert und Ronen Steinke zeigen in Jura Not Alone die Möglichkeiten von Einzelnen auf das Recht Einfluss zu nehmen. Und wir sprechen bei Andruck mit der Soziologin und Stadtforscherin Talja Blokland über ihr Buch Gemeinschaft als urbane Praxis und legen Ihnen das aktualisierte Buch Deutsche Geschichte vom Kinder- und Jugendbuchautor Manfred May ans Herz. So viel Demokratiedebatte war lange nicht mehr. Einerseits ist die Demokratie unverkennbar in der Krise, was in vielen Publikationen beschrieben und teils auch beschrien wird. Einige davon haben wir Ihnen auch bei Andruck vorgestellt. Gleichzeitig zeigt sie im intensiv geführten Diskurs und den Demonstrationen im ganzen Land auch ihre Stärke. In ihrem neuen Buch Der Streitfall fragen der Zeithistoriker Friedrich Kiesling von der Uni Bonn und der Völkerrechtler Christoph Safferling von der Uni Erlangen-Nürnberg deshalb, was jeder Einzelne tun kann, damit die Demokratie von ihren Ermüdungserscheinungen befreit und fit für die Zukunft gemacht werden kann. Dabei blicken sie mit vielen Beispielen zurück auf die lange Tradition demokratischer Entwicklungen in Deutschland und haben auch einige Vorschläge, wie das Grundgesetz 75 Jahre nach seiner Verabschiedung neu gedacht werden könnte. Unsere Rezensentin Christina Janssen hat ihr Buch Der Streitfall gelesen, der für sie längst zum Normalfall geworden ist.
Dem Doom and Gloom aktueller Debatten zum Trotz. Friedrich Kiesling und Christoph Safferling schlagen in ihrem Buch einen eher optimistischen Grundton an. Die allerorten geführte Diskussion über die Krise der Demokratie wenden sie ins Positive und fragen, was müssen wir ändern, um unser freiheitlich-pluralistisches Gemeinwesen zu bewahren? Oder besser noch, es neu zu beleben, wie es im Untertitel des Buches heißt. Auf der Suche nach Antworten blicken die Autoren zunächst einmal zurück auf mehr als 200 Jahre deutsche Demokratiegeschichte.
Zu einem nicht unerheblichen Teil gelang den Westdeutschen der Start in die demokratische Zukunft mit Bausteinen, die ihnen aus der eigenen Geschichte bekannt waren und an die auch die alliierte Entnazifizierung anknüpfen konnte. Vermutlich liegt darin sogar die wichtigste Erklärung dafür, dass die Demokratiegründung erfolgreich war. Sie gelang nicht gegen, sondern mit der eigenen Tradition, die nun für die neue Zeit fruchtbar gemacht wurde.
Die Demokratie ist den Deutschen nicht in den Schoß gefallen, betonen Kiesling und Safferling immer wieder. Erste demokratische Gehversuche erkennen sie schon in den frühen parlamentarischen Ansätzen ab 1815. Damals wurden in Bayern, Württemberg und Baden gewählte Abgeordnetenkammern eingerichtet. Und die heizten ihren Monarchen ordentlich ein. Ein Beispiel aus dem Großherzogtum Baden.
Zunächst lief für den Großherzog in Karlsruhe alles nach Plan. Die beiden Kammern der neuen Ständeversammlung wurden nicht nur von ihm einberufen, huldvoll verkündete der Monarch bei der nach höfischem Protokoll vollzogenen Eröffnung auch, dass er die Wünsche seines Volkes, die nun durch das Parlament zu ihm gelangen würden, gerne anhören und, wann sie geprüft sind, erfüllen werde. Doch schnell stellte sich heraus, dass es die Abgeordneten ernst meinten und ihre Anliegen keineswegs als Wünsche verstanden wissen wollten.
So zog besagter Großherzog im Streit um die Zusammensetzung der Abgeordnetenkammer 1820 den Kürzeren. Ein erstes Sternstündchen der Demokratie. Als eines von vielen weiteren, teils überraschenden Beispielen, neben Marksteinen wie der Paulskirchenverfassung oder der Gründung der Weimarer Republik, nennen die Autoren auch die intensiv geführten Debatten im Deutschen Reichstag ab 1900.
Harsche Kritik an Regierung und Kaiser waren beileibe kein Tabu, am politischen Gegner in den anderen Parteien erst recht nicht. Der parlamentarische Stil unterschied sich manchmal gar nicht so sehr von dem heutigen. Es lohnt sich, die Protokolle sind alle online abrufbar, etwa Debatten über den Kolonialkrieg in Deutsch-Südwestafrika nachzulesen oder zu den zahlreichen politischen Affären der Zeit, die sich nicht selten um Kaiser Wilhelm II. Und seinen Führungsstil drehten.
Ähnliche Vorboten der Demokratie sehen Kiesling und Safferling in den Bereichen Pressefreiheit, Rechtsstaat, Bürokratie, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Damit suggerieren sie keinesfalls, der Weg in die Demokratie sei nach dem Grauen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges vorgezeichnet gewesen. Im Gegenteil. Auch nach Verabschiedung des Grundgesetzes 1949 war die Denazifizierung der Gesellschaft noch lange nicht abgeschlossen. Zudem stellten Protestbewegungen, RAF-Terrorismus, Ölkrise und der Streit um die atomare Nachrüstung der NATO immense Herausforderungen dar. Die Botschaft der Autoren lautet daher, es lohnt sich, um die Demokratie zu ringen.
Dies bedeutet aber erstens, sich vor grundsätzlichen Debatten und Streit nicht zu scheuen und zweitens, die Diskussion auf der Grundlage einer klaren demokratischen Wertegrundlage zu führen, die nicht verlassen werden darf.
Allerdings, wenn die Demokratie heute wieder zum Streitfall wird, das sehen die Autoren selbstverständlich auch, hat sich die Ausgangslage drastisch gewandelt. Drei Kernthemen beschreiben Kiesling und Safferling hier als entscheidend.
Erstens die anhaltende Kommunikationsrevolution, in deren Mittelpunkt die neuen Medien stehen. Zweitens die Dynamik von Globalisierung und Internationalisierung, sowie drittens eine umfassende, mit den beiden ersten Punkten eng verbundene demokratische Repräsentationskrise.
Dennoch fällt das Kapitel Wege aus der Krise recht abstrakt aus. Vom Vertrauen in die demokratischen Prozesse ist da die Rede. Davon, politische Erfolge selbstbewusst wahrzunehmen, die Erinnerungskultur neu zu denken, gesellschaftliche Ziele mutig zu priorisieren, den Föderalismus zu stärken. Doch bleibt das alles recht blass. Am konkretesten werden Kiesling und Safferling mit ihren Ausführungen zur zwingend notwendigen Medienerziehung in den Schulen oder neuen Formaten der politischen Partizipation.
Soll ein Gewerbegebiet gebaut werden? Soll eine Stadt-Umland-Bahn Städte und Dörfer miteinander verbinden? Kann die Artenvielfalt auf den Äckern verbessert werden? Mehr demokratische Mitbestimmung auf lokaler und regionaler Ebene würde sicher helfen, die Prozesse auf Bundesebene und die dortige repräsentative Demokratie eher zu akzeptieren.
Nicht alles in diesem schlanken Bändchen ist neu. Doch die Idee, neben Bier und Brot, Philosophie und Physik, Musik und Militär, vielleicht auch die Demokratie auf die Liste deutscher Klassiker zu setzen, ist erfrischend. Die Quintessenz: Demokratien fallen nicht vom Himmel. Der Streitfall ist der Normalfall. Und dieser Streit muss mutig ausgetragen werden.
Meint unsere Rezensentin Christina Jansen über das Buch Der Streitfall, wie die Demokratie nach Deutschland kam und wie wir sie neu beleben müssen. Die Autoren: der Historiker Friedrich Kiesling und der Völkerrechtler Christoph Safferling. Ihr Buch ist bei DTV verlegt. 272 Seiten kosten 25 Euro. Es ist noch gar nicht lange her, dass die Schweizer Klimaseniorinnen in Straßburg für eine Sensation sorgten. Der Gerichtshof für Menschenrechte hatte erstmals entschieden, dass Staaten für Menschenrechtsverletzungen belangt werden können, wenn sie nicht genug für den Klimaschutz tun. Seit dem 9. April ist die Schweiz also verurteilte Klimasünderin. Zeitgleich lehnte er aber die Klimaklage von 6 portugiesischen Jugendlichen gegen 33 Staaten ab. 2 Fälle sogenannter Klimaklagen, die sich auch im Buch Jura Not Alone finden. Geschrieben haben es Nora Markert und Ronen Steinke. Markert ist Professorin für internationales öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz und ist Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und Ronen Steinke ist Jurist, Autor und rechtspolitischer Korrespondent bei der Süddeutschen Zeitung. In dem Buch erzählen die beiden in 12 Kapiteln Geschichten von Menschen, die gegen Ungerechtigkeiten vor Gericht ziehen. Ihr Ziel? Jeden Einzelnen zu ermutigen, die Mittel des Rechts besser zu nutzen. Peggy Fiebig weiß, ob das aufgeht.
Nicht nur Recht zu haben, sondern es auch durchzusetzen, ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Das wollen Nora Markert und Ronen Steinke ihren Lesern in 12 Lektionen, respektive Kapiteln, mit auf den Weg geben. Sie beschreiben, wie das gelingen kann. Und sie wollen ermutigen, wie es im Untertitel heißt.
Die Ermutigung ist vor allem, sich überhaupt mit dem Thema Recht auseinanderzusetzen. Also sich mal darauf einzulassen und es auch sich zu nehmen und sich damit zu beschäftigen. Und zugleich ist es aber auch eine Ermutigung, mit dem Recht auch zu arbeiten, vielleicht sich zu überlegen, ist das eigentlich gerecht und was müsste sich ändern? Und dann eben auch nach konkreten Wegen zu suchen, das Recht besser zu machen.
Die Fälle, die Markert und Steinke gewählt haben, um darzustellen, welche Macht Recht auch für den Einzelnen haben kann, sind teilweise durch die öffentliche Debatte bereits bekannt. Von der erfolgreichen Klimaklage der 21-jährigen Sophie Baxen und ihren jugendlichen Mitstreitern vor dem Bundesverfassungsgericht, über das Arbeitsgerichtsverfahren, mit dem die Journalistin Birte Meyer das ZDF dazu bewegt hatte, ihr endlich die gleichen Honorare zu zahlen wie ihren männlichen Kollegen, bis hin zu den aktuellen Verfassungsbeschwerden lesbischer Frauen, die in Karlsruhe dafür kämpfen, dass ihre Mütterrolle auch vom Gesetz anerkannt wird.
Die Themen oder die Kapitel haben wir einmal danach ausgewählt, welche Rechtsbereiche vielleicht auch so ganz typische Rechtsbereiche sind, die man durchaus im Jurastudium zum Beispiel auch kennenlernt oder kennenlernen würde.
Erläutert Nora Markert die Auswahl.
Und andere ergeben sich einfach daraus zu Bereiche, in denen entweder Ronen Steinke oder ich oder wir auch beide intensiv arbeiten und wo wir einfach Geschichten zu erzählen haben, wo wir denken, das ist spannend. Das kann man Leuten auch mal versuchen nahezubringen und da einfach so einen Einstieg in solche Debatten dadurch bieten.
Es ist eine bunte Themenpalette geworden. Neben dem Klimaschutzrecht finden sich Fälle aus dem Polizeirecht, dem Zivilrecht, dem Asylrecht und dem Strafrecht. Es geht dabei um Menschen. Einzelfälle, die aber zeigen, wo es insgesamt systemisch noch hakte. Wichtig sei ihnen gewesen, aktuelle Diskussionen aufzugreifen, betont Nora Markert. Und das ist ihnen auch gelungen. So passt die jüngste Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zu der Klage der schweizerischen Klimaseniorinnen, die exakt einen Tag vor Erscheinen des Buches verkündet wurde, perfekt zu dem Kapitel zum Klimaschutzrecht und der darin gestellten Frage, können wir mit Jura den Planeten retten? Und die in Karlsruhe klagenden lesbischen Frauen können ihre Hoffnungen nicht nur in das Bundesverfassungsgericht setzen, sondern auch in einen Gesetzentwurf, der jetzt gerade vom Bundesjustizminister angekündigt wurde. Und auch die in den vergangenen Wochen immer wieder gestellte Frage, wie können wir auch die Institution der Justiz selbst schützen, wird bei Markert und Steinke diskutiert. Demokratie, wie stabil sind wir gegen eine Übernahme von rechts, heißt das entsprechende Kapitel, in dem die Autoren zum einen zeigen, dass eine demokratische Durchsetzung von Rechten vor den Gerichten nur dann funktionieren kann, wenn für diese Gerichte selbst auch demokratische Spielregeln gelten? Und auf der anderen Seite, wie schnell diese Spielregeln außer Kraft gesetzt werden können. Das Thüringen-Projekt des Berliner Verfassungsjuristen Maximilian Steinbeiß, das bei Markert und Steinke ausführlich vorgestellt wird, zeigt, dass auch unser bundesdeutsches Rechtssystem durchaus verwundbar ist, sollten sich die Mehrheiten zugunsten von Populisten ändern.
In dem Gedankenspiel von Maximilian Steinbeiß, dem eine sehr gründliche Analyse des Staatsorganisationsrechts zugrunde liegt, geht es damit los, dass die populistische Regierungsmehrheit sich daran macht, rasch das Bundesverfassungsgericht lahmzulegen. Das geht einfacher, als man denkt. Denn die Regeln, wie das Gericht arbeiten soll und wie seine Richter ausgewählt werden, stehen in einem einfachen Gesetz. Und das lässt sich, anders als das Grundgesetz, relativ schnell ändern, mit einer einfachen Parlamentsmehrheit.
Der Blick nach Polen oder Ungarn zeigt, dass solche Entwicklungen nicht nur Theorien sind. Aber auch unter derzeitigen demokratischen Vorzeichen ist die Wirkmächtigkeit von Recht und Rechtsprechung begrenzt. Das Recht allein rettet die Demokratie nicht, heißt es an einer Stelle, zumal der Weg durch die Instanzen nicht einfach ist.
Der Weg durch das Recht ist eigentlich immer lang. Entweder man versucht, politische Prozesse zu beeinflussen und da wirklich eine Gesetzesänderung zu erwirken, oder man versucht, vor den Gerichten vielleicht was zu bewirken. Und in beiden Fällen dauert es einfach. Und da braucht man vielleicht auch Know-how, da braucht man aber auch Geduld. Und deswegen ist vielleicht auch dieses Jura not alone so wichtig. Das hält man auch nur durch, wenn man sich mit anderen zusammenschließt und sich gegenseitig stärkt.
Dann aber lohnt es sich auch. Das zeigen viele erfolgreiche Gerichtsurteile, viele Gesetzesänderungen, die durch die Zivilgesellschaft angestoßen wurden. Wir haben Glück, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Manchmal nur müssen wir ihn und manchmal auch uns selbst daran erinnern.
Peggy Fiebig las das Buch von Nora Markart und Ronen Steinke, Jura Not Alone. 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Es ist bei Campus erschienen. 282 Seiten gibt's für 25 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Mehr Rechtsstaat. In innenpolitischen Debatten der letzten Jahre wird das regelmäßig gefordert, egal ob es um die Abschiebung von Geflüchteten geht oder um die aktuelle Kriminalitätsstatistik. Und der Ruf nach mehr Rechtsstaat zieht dann oft auch Forderungen nach sich von mehr Polizei und härteren Strafen. Maximilian Pichel verfolgt diese Entwicklungen schon länger. Ihm macht Sorgen, dass in all den Diskussionen in Vergessenheit gerät, dass Rechtsstaat eigentlich etwas ganz anderes bedeutet, nämlich die Bindung staatlichen Handelns an das Gesetz. Pichel ist Professor für Soziales Recht mit dem Schwerpunkt Asyl- und Migrationsrecht an der Hochschule Rhein-Main. Er hat deshalb ein Buch geschrieben, das sich damit beschäftigt, warum diese Umdeutung betrieben wird und was das für Folgen hat. Law statt Order ist ein leidenschaftliches Plädoyer für den liberalen Rechtsstaat, meint unser Rezensent Philipp Schnee, der sein Buch gelesen hat.
Der Rechtsstaat muss Zähne zeigen. Der Rechtsstaat muss durchgesetzt werden, und zwar mit der vollen Härte des Rechtsstaates. Das oder Ähnliches haben Sie sicherlich schon häufiger gehört. Ob über Abschiebungen diskutiert wird, sogenannte Clan-Kriminalität oder Klimaproteste. Kaum eine innenpolitische Debatte kommt ohne solche Formulierung aus. Mit dem zentralen Begriff Rechtsstaat. Genau da setzt Autor Maximilian Pichel an.
Es gibt Politikerinnen, die diesen Rechtsstaatsbegriff ordnungspolitisch sehr bewusst einsetzen, weil sie auf andere Begriffe verzichten wollen. Wenn man in der Öffentlichkeit sagt, wir wollen mehr Polizei, wir wollen mehr Härte, wir wollen mehr Strafe, das kommt nicht immer gut an. Wenn man das ummäntelt und sagt, wir wollen nur, dass der Rechtsstaat sich durchsetzt, dann trifft das wahrscheinlich auf mehr Zustimmung in der Bevölkerung. Also das ist ein sehr bewusster strategischer Einsatz, um andere Begriffe nicht zu verwenden.
Zum Beispiel Law and Order, eine Formulierung, mit der man schnell unter Populismusverdacht geraten kann, so Maximilian Pichel, Rechts- und Politikwissenschaftler, Professor an der Hochschule Rhein-Main.
Andere Politikerinnen oder auch Journalistinnen benutzen den Begriff aber vielleicht auch ohne Kenntnis seiner Bedeutungsgeschichte, weil es sich immer mehr normalisiert hat, Rechtsstaat dann auch zu sagen, wenn man eigentlich Gewaltmonopol meint. Und damit normalisiert sich genau dieses Verständnis davon, dass Rechtsstaat, Gewalt und der Staat an sich in eins gesetzt werden.
Dabei, das stellt Pichel heraus, meint der Begriff das genaue Gegenteil. Der Schutz des einzelnen Menschen vor dem willkürlichen Zugriff des Staates. Ein liberaler Gedanke, der die Eingrenzung der Macht des Staates fordert, durch Gesetz. Ein Instrument gegen die Autorität, für die Freiheit des Einzelnen, ihm Law statt Order. Den Herrschenden des 18. und 19. Jahrhunderts abgerungen durch das Bürgertum, wie Pichel in seinem erhellenden historischen Kapitel herleitet. Und heute, da bildet Rechtsstaat oft ein Begriffspaar mit Sicherheit. Pichel führt das anhand der Debatten um Klimapolitik und Asylpolitik aus. Wenn etwa Asylbewerber eine Straftat begingen, werde sehr oft davon gesprochen, der Betreffende habe sein Gastrecht verwirkt. Zitat:
Wer aber im Zusammenhang mit Geflüchteten öffentlich von einer Verwirkung von Rechten spricht, kann nicht das tatsächlich im Grundgesetz geregelte Verfahren meinen, sondern vertritt ein prärechtsstaatliches und autoritär-etatistisches Politikverständnis, in dem der Staat nach Belieben Rechte gewähren und entziehen kann. Das ist aber nicht Kennzeichen eines Rechtsstaates, sondern eines willkürlich agierenden Polizeistaats.
Pichel versucht mit vielen Beispielen diese Umdeutung des Rechtsstaats in Aussagen von PolitikerInnen nachzuzeichnen. In aktuellen Diskursen, aber auch entlang wichtiger historischer Wegmarken. Deutscher Herbst 1977, 9/11, Flüchtlingspolitik 2015. Richtig stark ist das Buch vor allem dort, wo es historisch und theoretisch den Begriff wieder gerade rückt und damit Klarheit bringt. Pichel schreibt aber nicht nur gegen diese Begriffsverschiebung an, sondern auch gegen die konkrete Politik, die Law-and-Order-Politik, eine Politik exekutiver Härte. Hier verschwimmen im Text manchmal die Sphären. Meint er nun den Begriff oder die dazugehörige Politik? Ketzerisch könnte man fragen, ob man nicht einfach konstatieren muss, dass die Bezeichnung Rechtsstaat heute eben meist für Law and Order verwendet wird, eben schon erfolgreich umgedeutet wurde. Ein weiterer Aspekt des Buches: Maximilian Pichel mag ein Verteidiger des Rechtsstaats sein. Ein Freund ist er nicht uneingeschränkt. Und gerade diese Perspektive macht das Buch so lesenswert. Neben seinem leidenschaftlichen Plädoyer für den richtig verstandenen Rechtsstaat weist er auch auf die Grenzen und die dunklen Seiten des Konzeptes hin. Er schreibt:
Der Rechtsstaat entstand mit einer eindeutig patriarchalen Prägung. Er war die Schutzmacht des weißen, männlichen und eigentumsbesitzenden Bürgers. Frauen mussten lange für den Schutz vor Willkür, vor Gewalt sowie für den Schutz ihres Eigentums kämpfen.
Auch der Sozialstaatsgedanke komme im aktuellen Rechtsstaatsdiskurs zu kurz.
Der Ruf nach einem starken, strafenden Staat, der soziale Probleme mit Hilfe von Polizei und repressiven Gesetzen angeht, anstatt sozialpolitische Lösungen zu suchen, ist eine Ersatzhandlung, um sich mit den komplexen Problemen der Gegenwart nicht auseinandersetzen zu müssen.
Pichel ist als Verteidiger des Rechtsstaats kein Verteidiger des Status quo. Er will darüber hinaus. Er beschreibt, wie die Zivilgesellschaft mit rechtsstaatlichen Mitteln Gesetze für progressive Anliegen in Stellung bringen kann. Wie dies Anwälten und Anwältinnen in der Geschichte immer wieder gelang. Er möchte, wie er schreibt, Recht in Bewegung bringen.
Demokratisches Handeln braucht Rechte, um nicht willkürlich durch den Staat unterbunden zu werden. Aber demokratisches Handeln ist zugleich die Voraussetzung dafür, dass Rechte erkämpft werden. Jacques Derrida hat einmal geschrieben, die Demokratie bleibt künftig, bleibt im Kommen, bleibt, indem sie kommt. Über den Rechtsstaat ließe sich dasselbe sagen. Der Rechtsstaat war in der Geschichte weit mehr ein Postulat als eine Beschreibung des Bestehenden. Ein normativer Maßstab, der womöglich noch nie erreicht wurde und für dessen Verwirklichung es sich zu kämpfen lohnt.
Schreibt der Rechtswissenschaftler Maximilian Pichel in seinem neuen Buch Law statt Order, der Kampf um den Rechtsstaat. Suhrkamp, 260 Seiten, 18 Euro. Unser Rezensent Philipp Schnee. Immer wieder wird er beklagt, der Verlust an Gemeinschaft, an öffentlichem Zusammenhalt. Menschen fühlen sich in ihren Stadtvierteln nicht mehr zu Hause, weil sich vieles verändert hat. Oder sie müssen wegen überteuerter Mieten ihr gewohntes Umfeld verlassen und fühlen sich dann abgeschnitten von dem, was sie als Gemeinschaft empfunden haben. Wie steht es nun um die Gemeinschaft in unserer Gesellschaft und was macht Gemeinschaft eigentlich aus? Diesen und weiteren Fragen ist Talja Blokland in mehreren Untersuchungen nachgegangen. Die Niederländerin ist Professorin für Stadt- und Regionalsoziologie und lehrt schon lange an der Berliner Humboldt-Universität. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen urbane Ungleichheit, Nachbarschaften und soziale Sicherheit. In ihrem Buch Gemeinschaft als urbane Praxis legt sie den Schwerpunkt auf die Frage der Gemeinschaft im städtischen Raum, die zwar etwas mit dem jeweiligen Stadtviertel zu tun hat, aber das ist lange noch nicht alles. Meine Kollegin Katrin Stövesand hat mit Talja Blokland gesprochen und sie als erstes gefragt, wie alt denn eigentlich die Klage über die mangelnde Gemeinschaft in der Stadt ist.
Also aus der Perspektive der Sozialwissenschaften gibt es die Klage schon, seit es die Sozialwissenschaften gibt, also in Mitte des 19. Jahrhunderts und vor allem mit der Entwicklung der Städte am Ende des 19. Jahrhunderts in Europa, haben im europäischen Kontext viele Menschen schon über diesen vermeinten Niedergang der Gemeinschaft geklagt.
Dazu gehört ja auch so dieser konstruierte Gegensatz von Stadt als anonym und kalt und Dorf als heimelig und warm. Das Dorf ist ja aber auch ein Ort der Beobachtung oder Kontrolle, der Konformität. Wie viel von solchem, ja, ich nenne das jetzt mal Gruppendruck, braucht es vielleicht auch in einer Gemeinschaft, um zu funktionieren?
Das hängt, glaube ich, davon ab, wofür man die Gemeinschaft wünscht. Also die große Freiheit, die man hat, sein Leben selbst so zu gestalten, wie man sich das vorstellt, ohne den Druck der Gemeinschaft. Die ist natürlich in vielen städtischen Kontexten größer, als wenn jeder persönlich kennt. Und man kann eigentlich nicht so richtig sagen, wie viel Kontrolle man braucht für Gemeinschaft, ohne dass man definiert, was für eine Gemeinschaft man sich vorstellt, also eine Vorstellung hat von Gemeinschaft und wofür die gut sein soll. Und erst dann kann man die Fragen beantworten. Und die ist halt völlig kontextabhängig.
Und trotzdem ist ja Gemeinschaft, wie Sie schreiben, in der Forschung fast immer positiv besetzt, obwohl eben der Begriff Gemeinschaft auch einengen kann. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ich denke, dass das zwei Gründe hat, die man auch in der Rest der Welt, also außer der Sozialwissenschaften oder in der echten Welt, wenn man so möchte, sehen kann. Erstmal, dass es für Menschen in mächtigen Positionen, sagt Politiker und so, sinnvoll ist, wenn wir als normalen Menschen glauben, dass wir voreinander verantwortlich sind und miteinander gemeinsam Sachen machen müssen. Man sieht das zum Beispiel stark in Quartiere, wo das Durchschnittseinkommen vielleicht nicht so hoch ist, Menschen sehr stark aufgefordert wurde, Sachen gemeinsam miteinander zu machen, einander gegenseitig zu unterstützen. Wenn man natürlich Menschen für ihre eigene Gemeinschaft verantwortlich macht, muss man sich auch keine Frage stellen, was der Gründe sind, warum eigentlich das Durchschnittseinkommen da so niedrig ist oder ob man vielleicht Ressourcen anders verteilen muss. Die zweite ist eher, dass man sieht, dass in sozialen Bewegungen und andere lokale Nachbarschaftsinitiative eine sehr dicke Form, ich würde das dick versus dünn nennen, sehr dicke Verständnis von Gemeinschaft oft dominiert, wobei das Idee ist, dass wenn man sich sehr, sehr mag, wenn wir alle gute Freunde sind, dann werde aus dieser einander mögen eine kollektive Mobilisierung möglich, die es ohne diese Schätzung voneinander als individuelle Personen nicht geben würde. Und das hat seine Geschichte, glaube ich, historisch gesehen, in wie Sozialarbeit und andere Initiativen im Laufe der Zeit sich entwickelt haben. In der Wissenschaft selber spielt noch eine andere Sache eine Rolle, und das ist, dass am Ende des 19. Jahrhunderts die erste sozialwissenschaftliche Studie, Ferdinand Tönnies ist so ein Name, der in Deutschland ganz gut bekannt ist, aber auch Max Weber, versucht habe, die Änderung der Gesellschaft zur Zeit der Industrialisierung zu deuten. Und da ist diese Dichotomie, dass man entweder eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft hat, als erste genutzt, und die ist eigentlich, ohne dass die Forschungsergebnisse das so stark unterstützen, sehr lange in unserer Denktradition hängen geblieben.
Frau Blokland, Sie betonen immer wieder, dass das jeweilige Viertel, in dem man wohnt, in dem man sich auskennt, in dem man sich wohlfühlt, wenn es gut läuft, als Ort an sich nicht so entscheidend ist, sondern Gemeinschaft sei kein Ort, sondern eine Erfahrung, produziert durch aktiven Alltag. Können Sie einmal kurz erläutern, was das genau heißt?
Ja, das geht vielleicht am besten mit einem Beispiel, dass ich mal auf einer Geburtstagsfeier war wo von jemand geredet ist, die nicht da war. Und die Menschen auf dem Feier haben davon geredet, wie schlecht es diese Frau geht. Und dann hat jemand gesagt, ja, die zieht auch so oft um, die ist ja gar nicht mehr verwurzelt. Und so habe ich immer mal wieder darüber nachgedacht, ist diese Idee, dass man Gemeinschaft nur haben kann, wenn man am Ort festgebunden ist, wenn man verwurzelt ist, ist das eigentlich überhaupt eine sinnvolle Weise, um über Gemeinschaft nachzudenken in einer Zeit, wo immer mehr und mehr und mehr Menschen gar nicht da wohnen, wo sie mal geboren sind. Und auch wo wir geboren sind, ist eine ziemlich zufällige Nebensache. Ja, und diese Idee, dass man am Ort lange sein muss, dass man sich durch und durch kennen muss, dass das alles die Voraussetzung ist, um eine Gemeinschaftserfahrung zu machen, das versuche ich in das Buch Gemeinschaft als urbane Praxis eigentlich in Frage zu stellen. Mhm. Wenn man mit vielen Menschen redet, die viel unterwegs sind, also die Routes haben, also Wegen haben mehr als Routes im Sinne von Wurzeln, dann ist es nicht so, dass das alles Menschen sind, die sich nicht zu Hause fühle oder die keine Erfahrung mache, dass sie es irgendwo schön finde und dass sie sich gut fühle, dass sie sich aufgenommen fühle. Es ist auch möglich, Erfahrungen von Aufnahme und von Zugehörigkeit und von Gemeinsamkeit und von Zusammensein zu erfahren, wenn man gar nicht von hier ist.
Ja, Sie beschreiben ja, was Gemeinschaft alles ausmacht, zählen auch verschiedene Arten von Beziehungen auf. Und was ich ganz interessant fand, das sind eben nicht nur die nachbarschaftlichen Netzwerke, die man auch ja messen könnte in ihrer Leistung, was ja eben auch so eine gewisse Verbindlichkeit bedeutet, sondern dabei taucht auch ein Faktor auf, den jeder kennt, die flüchtige Begegnung. Das ist dann die Verkäuferin in der Bäckerei, die man wiedererkennt und grüßt, oder die Menschen, mit denen man oft zur gleichen Zeit an der Haltestelle wartet. Also so eine ganz kleine Vertrautheit, die dann auch schon zum Gefühl von Gemeinschaft oder zur Zugehörigkeit beiträgt, wenn ich sie richtig verstehe.
Das stimmt, genau so. Und das ist das Idee der vertraute Öffentlichkeit, wobei wir aus unterschiedlichen Forschungsprojekten außerhalb diesem Buch auch wissen, dass Menschen, die diese vertraute Öffentlichkeit erfahren, das heißt, die an Orten immer mal wieder, das weißt du, was sie geben, ne? Die Bäcker, die man sagt, oh, ich pack schon mal die Schrippe zur Seite, da ich weiß schon, sie wollen 6 Schrippen haben, dass diese Erfahrungen schon, diese kleinen Erfahrungen, super wichtig sind für unsere Erfahrung von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Und dass dieser Fokus immer nur auf, wir müssen mit allen befreundet sein, wir müssen uns gut kennen, wir müssen zusammen feiern. Ne? Die Nachbarschaftsfeier ist davon ein großes Beispiel. Die Bedürfnisse, die Menschen haben, um sich mit ihren Nachbarn anzufreunden oder in ihrer Nachbarschaft anzufreunden, die sind ja sehr unterschiedlich und haben auch immer was Exklusives. Wenn man Gemeinschaft nur so versteht, dann heißt es auch, dass die unglaublich große Differenzen, die Menschen haben in ihren Lebensstilen, in ihrer Wahl von mit wem sie wohnen, wie sie wohnen, mit wem sie sich liieren, in welche Kirche oder in welche Moschee oder in welche Kneipe sie gehen, all diese unterschiedlichen Lebensstilsachen, die stehen sehr in den Hintergrund, wenn wir uns anschauen, wie man im Alltag an die Bushaltestelle wartet. Da wollte ich auf hinaus. Ich wollte zeigen mit dem Buch, dass es Praktiken im urbanen Raum gibt, die sehr wohl wichtig sind für unsere Gemeinschaftserfahrung und die im öffentlichen Raum stattfinden, und da eine vertraute Öffentlichkeit schaffen, die viel minimalistischer ist als diese Idee der dicke, fette Gemeinschaftsbindung.
Was haben Sie bei Ihren Untersuchungen festgestellt? Wie kann man denn gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern?
Ob man Zusammenhalt fördern muss und was man damit meint, hängt davon ab, wie man Zusammenhalt definiert. Und ich habe irgendwann mal geschrieben, vor Jahren, wenn ich noch ganz jung und nicht so brav war, dass es besser ist, wenn Menschen sich die Köpfe einschlagen, als wenn der eine in seiner abgesicherten Wohnung wohnt und der andere irgendwo anders und die Leute gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Da, wenn wir uns streiten, haben wir Zusammenhalt. Wir sind ja zusammen in dem Streit. Und ich würde immer Zusammenhalt so sehen als ein Aspekt der Beziehung, die auch negativ sein kann. Das Moment, dass es mir nicht mehr interessiert, ist eigentlich das Moment, dass die Zusammenhalt leidet. Mhm. Wenn ich mir Sorgen mache über Sachen, die andere Menschen tun, die mir nicht gefallen, und ich gehe darauf ein, dann müssen wir reden über, wie ich das mache und welche Art und Weise ich nehme, um zu kommunizieren zu dir, dass was du machst mir nicht gefällt oder dass dein Lebensstil mir blöd vorkommt oder wie auch immer. Und darüber, ne, wie man das kommuniziert und welche Wahl man dabei trifft, das ist natürlich super wichtig. Aber das Risiko, was ich immer versuche anzusprechen, wenn es um Zusammenhalt geht, ist weniger, dass man sich streitet, aber eher, dass man sich nicht mehr beteiligt und dass man sich zum Beispiel auch aus dem öffentlichen Raum zurückzieht. Also ich bin gerade die nächsten Monate in Sao Paulo. Das ist natürlich eine Stadt, wo das sehr klar ist, wo die Bedürfnis an Sicherheit so weit gegangen ist, dass Menschen sich da wirklich hinter Mauern verstecken, ne? Wirklich sehr abgesichert. Und ich glaube, dass diese Zurückziehen aus der Öffentlichkeit eine größere Bedrohung für Zusammenhalt ist, als dass wir nicht die gleiche Meinung sind oder uns auf Sache nicht einigen können.
Talja Blokland, Gemeinschaft als urbane Praxis, übersetzt aus dem Englischen von Hella Beister. Transkript 228 Seiten, 25 Euro. Das Gespräch führte Katrin Stövesand. Am 23. Mai 1949 verkündete der Parlamentarische Rat Westdeutschlands das Grundgesetz und damit war auch die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Aber bekanntlich ist das nur eine Wegmarke in der 2000 Jahre zählenden deutschen Geschichte. Die jungen Leserinnen und Lesern ab 12 Jahren näher zu bringen, von den Germanen, Karl dem Großen bis zur Wiedervereinigung, dieser Herausforderung hat sich schon vor 25 Jahren der Kinder- und Jugendbuchautor Manfred May gestellt. May, der auch für sie über die Weltgeschichte, die europäische Geschichte oder die Geschichte der deutschen Literatur geschrieben hat, hat sein Buch nun aktualisiert, um die jüngeren Ereignisse aufzunehmen, wie die Fridays for Future-Proteste, die Corona-Pandemie, die Ampelkoalition oder Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber er erklärt auch den erstarkenden Rechtsextremismus. Dazu hat Irmela Schautz seine deutsche Geschichte neu illustriert. Und Dina Netz stellt Ihnen das Buch jetzt vor.
Die deutsche Geschichte auf 232 Seiten? Manfred May geht ziemlich unerschrocken an diese Verkürzung heran. Im Vorwort schreibt er:
Dieses Buch will einen ersten großen Überblick über die deutsche Geschichte geben. Es kann deshalb nur von den wichtigsten Ereignissen, Personen und Entwicklungen erzählen. Vieles, was auch noch wissenswert wäre, muss unerwähnt bleiben.
Manfred May erzählt also notwendig verknappt und episodisch. Er greift einzelne, besonders prägnante Personen und Ereignisse exemplarisch heraus. Durch diese stark konzentrierte Erzählung schält sich das Wesentliche heraus, lenkt der Autor den Blick auf Kontinuitäten, wie zum Beispiel darauf, dass wir Deutschen bis 1989 nie eine richtige eigene Revolution hinbekommen hätten. May erzählt zwar hauptsächlich von politischen Entwicklungen, setzt sie aber zu anderen, zum Beispiel wirtschaftlichen Faktoren in Beziehung. Er erläutert beispielsweise, wie die soziale Verelendung infolge von Industrialisierung und Missernten im 19. Jahrhundert letztlich in die Reichsgründung mündete. Immer wieder schiebt er Kapitel ein, in denen er nicht von den großen politischen Ereignissen, sondern vom Alltagsleben der Menschen erzählt. So entsteht trotz aller bei einem Jugendbuch gebotenen Kürze ein plastisches Bild von der deutschen Geschichte seit der Zeit der Germanen. Das Buch ist durchgehend gut verständlich geschrieben, ohne zu simplifizieren. Manfred Mays Beschreibungen sind konkret, bildhaft, die Zitate wählt er griffig. Über Adolf Hitlers Ernennung zum Reichskanzler 1933 schreibt May:
Franz von Papen, der als enger Vertrauter Hindenburgs mitverantwortlich für die Ernennung Hitlers war und selbst Vizekanzler wurde, sagte zu Kritikern seiner Politik: In 2 Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Das war einer der folgenschwersten Irrtümer in der deutschen Geschichte. Aber am 30. Januar 1933 konnte sich noch niemand vorstellen, was in und mit Deutschland passieren würde.
Die folgenden Kapitel über den Aufstieg der Nazis und ihre rasante Umwandlung Deutschlands in eine menschenverachtende Diktatur seien allen empfohlen, die heute mit rechtsextremistischen Ansichten liebäugeln. Hier sind wir in der Mitte von Manfred Mays Buch, in dem die jüngere Vergangenheit also einen weitaus größeren Teil einnimmt als die Zeit davor. Diese Gewichtung leuchtet ein, bedenkt man, wie stark das 20. Jahrhundert die heutige Bundesrepublik geprägt hat. Immer wieder gelingt es Manfred May, die große Geschichte nicht anhand von komplexen Zusammenhängen, sondern von plastischen Anekdoten zu verdeutlichen. Der 1949 frisch gewählte Bundeskanzler Konrad Adenauer zum Beispiel fand, die Westmächte hätten sich im Besatzungsstatut der Nachkriegszeit zu viele Rechte vorbehalten.
Deshalb war Adenauers wichtigstes Ziel, dem neuen Staat die volle Souveränität und internationale Gleichberechtigung zu verschaffen. Das machte er den westlichen Alliierten bei seinem Antrittsbesuch gleich symbolisch deutlich. Deren Vertreter standen auf einem großen Teppich. Adenauer und seine Kabinettsmitglieder sollten sich am anderen Ende des Raumes auf den Fußboden stellen. Aber der deutsche Bundeskanzler trat wie selbstverständlich auf den Teppich. Diese Geste sagte mehr als viele Worte.
Und diese Anekdote, die Manfred May zitiert, auch. Die komplizierten Implikationen der Banken- und Finanzkrise, die 2007 begann und sich zu einer Weltwirtschaftskrise ausweitete, beschreibt Manfred May so knapp und verständlich, dass sich auch bei manchem Erwachsenen noch ein Aha-Effekt einstellen dürfte. Die Sprache des 1999 erst aufgelegten Buches hätte man hier und da etwas anpassen können, auch wenn man 1991 noch von Asylantenwohnheimen und 2015 von Flüchtlingen sprach, wären die heute gebräuchlichen, respektvolleren Formulierungen zeitgemäßer. Und klar, Politik war bis vor ziemlich kurzer Zeit tatsächlich überwiegend Männersache, dennoch irritiert die konsequente Verwendung des generischen Maskulinums vor allem in den Kapiteln über die jüngere Vergangenheit. Zur Auflockerung der großen Textmenge hätte man sich zudem die eine oder andere Illustration mehr gewünscht. Und am Schluss, wo May für die aktualisierte Ausgabe Texte über Klimawandel, Pandemie, Ampelkoalition, Ukraine-Krieg, die Zunahme des Rechtsradikalismus ergänzt hat, zersplittert das Buch etwas in Einzelaspekte. Aber wahrscheinlich lässt sich über unsere turbulente Gegenwart auch noch gar nicht zusammenfassend analytisch schreiben. Und ohnehin schmälern diese geringfügigen Einwände nicht das Verdienst Manfred Mays, einen prägnanten, sehr gut lesbaren Überblick über die deutsche Geschichte zu geben.
Dina Netz über Manfred Mays deutsche Geschichte. Sie ist verlegt bei Belz und Gellberg und illustriert von Irmela Schautz. 232 Seiten, 20 Euro. Sie richtet sich an junge Lesende ab 12 Jahren. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Nächste Woche geht es unter anderem um die Frage, wie viel Geld zu viel ist. Die Ökonomin und Philosophin Ingrid Robeins fordert nämlich in ihrem Buch Limitarismus, Reichtum zu begrenzen. Wenn Sie gerade jetzt Lust haben auf ein neues Buch, der Buchladen Ihres Vertrauens aber schon die Türen schließt, stöbern Sie doch mal in unserer DLF-Audiothek-App. Da gibt es viele gute Bücher, die Sie begleiten möchten. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und auch weiterhin noch einen schönen Radioabend.